Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Wahleklat, nationaler Aufschrei und Zerreißprobe, Vertrauensfrage, Ultimatum, Umfragedesaster und Rücktritt. Auf den politischen Bühnen in Thüringen und in Berlin ist zurzeit einiges geboten, aber nicht nur dort ist viel Theater. Wir beschäftigen uns heute mehrfach mit den Brettern, die die Welt bedeuten. Und zwar berichten wir von Bomb, einer Uraufführung in Köln, von einem Festival für spanisches und lateinamerikanisches Theater in Heidelberg und von einer Tagung, die fragt, welche Rolle Theater heute noch spielen kann. Außerdem haben wir eine New Yorker Ausstellung im Programm mit Kunst aus der Sahelzone, und zwar aus einer Zeit, in der es dort hochentwickelte Zivilisationen gegeben hat.
Eigentlich habe ich Goldschmied lernen wollen, aber Sie haben keine Lehrstelle gefunden für mich als Goldschmiedin, nur eine als Metzger. Das ist einfacher gewesen damals, eine Lehrstelle als Metzger zu finden.
Als transsexueller Elvira in dem Film In einem Jahr mit 13 Monden von Rainer Werner Fassbinder ist er berühmt geworden, der Schauspieler Volker Spengler. Nun ist er gestorben. Heute in einer Woche wäre er 81 Jahre alt geworden. Auch in anderen Fassbinder-Filmen hat er mitgespielt. In Die Sehnsucht der Veronika Voss zum Beispiel, Die Ehe der Maria Braun und in der TV-Miniserie Berlin-Alexanderplatz. Beim Regisseur Christoph Schlingensief gehörte er oft zum Ensemble, darunter im grotesken Mauerfall-Film Das deutsche Kettensäge-Massaker und in der Romanverfilmung Der Unhold von Volker Schlöndorff. Da spielte Volker Spengler den nationalsozialistischen Politiker Hermann Göring. Unser Theaterkritiker Michael Lages hat Volker Spengler immer wieder erlebt. Gibt es denn einen besonderen Typen, den Volker Spengler verkörpert hat?
Ich glaube, Frau Schäfer-Noske, da müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen dem frühen Volker Spengler und dem späten Volker Spengler. Der frühe, also in den Filmen von Fassbinder, ist eine Figur, die häufig sehr fein, sehr filigran mit der eigenen Geschlechtlichkeit kämpft. Also ein Mann ist, der sich vielleicht aber eher für eine Frau hält. Deswegen ist dieses Jahr mit den 13 Monden so wichtig. Es war immer wieder eine angreifbare, eine verletzbare, eine sensible Figur, die er gespielt hat. Und im Alter, in den späten Jahren, speziell bei Castorf an der Volksbühne, aber auch schon bei Peter Palitzsch am Berliner Ensemble davor, da ist aus diesem Mann ein Monument geworden, ein Monstrum an Mann, also richtig schwer, richtig fett, mit ganz viel Verteidigungsmechanismen, also grob zu sein, ruppig nach außen, dieses breite Bremer Deutsch, was er immer gesprochen hat, was in kein einziges Theater eigentlich reinpasste. Er war ein Unikat, das sich vor allen Dingen durch Provokation, durch Herausforderung, durch Widerstand gegen das Normale auszeichnete.
Volker Spengler trug ja das Etikett Fassbinder-Schauspieler, aber wenn ich Sie jetzt so höre, dann hätte man ihn ja auch gut als Castorf-Schauspieler oder vielleicht als Schlingensief-Schauspieler bezeichnen können.
Ja, in den letzten Jahren ganz bestimmt, aber was auch immer er sozusagen an Stilistik markiert, er ist vor allen Dingen eins, ein Unikat. So einen wie den hat's nicht nochmal davor und wahrscheinlich auch danach nicht gegeben. Also wie er das, was entweder René Polisch oder eben Schlingensief oder auch in einer Brecht-Aufführung von Castorf, Dickicht der Städte, wie er die Figuren, die da für ihn sozusagen reserviert waren, an sich rangeholt hat und sie immer wieder durchschossen hat mit dem, was er selber war. Also es gab keine Aufführung mit Volker Spengler, in der er nicht vor allem er selber war und alles das, was das Theater für ihn vorrätig hatte, durch diesen Generalerhitzer Spengler irgendwie durchjagte und es alles färbte und alles einrichtete mit seiner persönlichen Haltung, seinem persönlichen Spiel, seiner Haltung zum Leben, würde ich auch immer sagen. Das war was ganz, ganz, ganz Besonderes und passte letztlich vor allen Dingen so gut zu Castorfs alter Volksbühne, weil da ja ganz viele Leute waren, die eigentlich in kein anderes Ensemble passen würden, aber Unikate gewesen sind.
Michael Lages war das über den Schauspieler Volker Spengler, der im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Herr Lages, eigentlich sind wir ja heute verabredet, weil Sie für uns in Heidelberg gewesen sind, tja, beim Adelante Theater Festival. Adelante, das ist Spanisch und heißt so viel wie mach weiter, vorwärts. Vor 3 Jahren, da hat das Theater Heidelberg das Festival gegründet und da wird immer eine Woche lang, werden dort Gastspiele aus mehreren Ländern Lateinamerikas und aus Spanien gezeigt. In der vergangenen Woche hat jetzt die 2. Ausgabe dieses Festivals stattgefunden. Diesmal waren da auch Gruppen aus Bolivien, aus Ecuador und Venezuela dabei. Ist denn Theater aus diesen Ländern auch für Sie dann noch eine Seltenheit, Herr Lages?
Also Bolivien und Ecuador gehören, glaube ich, eher zum Kanon des iberoamerikanischen Theaters, so wird es genannt, weil natürlich auch die portugiesischsprachigen Länder, also Portugal selbst und Brasilien mit dabei sind. Venezuela ist ein echter Sonderfall gewesen. Es ist, glaube ich, die erste Aufführung überhaupt, die mal in Kooperation oder von einem Festival in Venezuela tatsächlich in Europa zu sehen war. Und amüsanterweise war es nicht etwa ein venezolanisches Stück, sondern ein spanisches Stück. Und nur wer genau hingehört hat, hat eigentlich mitbekommen, da wird von Spanien geredet und von einer Gesellschaft, die korrumpierbar ist, beispielsweise indem man Werbung für Coca-Cola macht. Was die Venezolaner in Venezuela in diesem Stück gesehen haben und welche unterschwelligen Töne, das bleibt uns natürlich vollkommen verborgen. Ich glaube, das gibt es, diesen Unterton. Aber so gesehen war es die Aufführung, die am ehesten aus dem bekannten Rahmen dessen, was wir aus Latein- und Südamerika kennen, rausgefallen ist.
Gab es denn Themen, die diesmal immer wieder aufgegriffen wurden, so eine Art roter Faden?
Oh ja, das hat natürlich ganz massiv zu tun mit der politischen Situation des Subkontinents, also der Aufstände in Chile, des Nichtaufstandes in Brasilien, obwohl er da dringend nötig wäre, aber auch des Putsches in Bolivien gegen Evo Morales. Der Kontinent, der Subkontinent ist extrem politisiert. Und die Diskurse über Fragen des Geschlechts, also Genderfragen, über Fragen, welche Rollen die indigenen Völker in diesen Ländern spielen können und sollen und welche Rolle noch die weiße herrschende Oberschicht tatsächlich führt, da gibt es massive Auseinandersetzungen. Fast in allen Theaterproduktionen aus Südamerika ist das ein Thema. Es gibt einige ganz besonders schöne, die ich unbedingt erwähnen möchte. Eine heißt, Moment, ich muss selber gucken, Tierras del Sur, also Länder des Südens. Das ist quasi eine Installation, die vom Überleben und Verschwinden der Mapuche-Indigenen, also Indianer sagt man immer, im Süden Chiles und im Norden Argentiniens handelt. Eine wirklich ganz, ganz feine, teilweise dokumentarische, teilweise ästhetisch überhöhte Auseinandersetzung mit dem Widerstandskampf dieses Volkes und mit dem staatlich verordneten Verschwinden dieses Volkes war sehr, sehr anrührend. Viele Aufführungen aus Lateinamerika haben letztlich den europäischen Kanon in sich. Also sie haben einen Text, der wird ordentlich mit Übertiteln versehen und dann verstehen wir ihn. Es ist relativ selten in diesem Festival gewesen, dass eine Aufführung tatsächlich mal all das ignoriert und keinen Text liefert, den man einfach mal so übersetzen und dann halbwegs verstehen kann. Das ist eine Produktion aus Salvador de Bahia in Brasilien gewesen, quasi Ilias heißt die. Und die macht tatsächlich etwas ganz anderes. Sie legt eine musikalische Partitur aus und übersetzt das bisschen Text, was der Abend hat, in Yoruba. Das ist die Sprache der afrikanischen Sklaven, die über Jahrhunderte aus Nigeria beispielsweise nach Brasilien gebracht worden sind. Das verstehen auch Brasilianer übrigens nicht und müssen erklärt bekommen. Aber es ist ganz, ganz selten dieser Fall, dass sich die Indigene, die Geschichte der Sklaverei in Südamerika tatsächlich selber formuliert und nicht auf dem Umweg über das, was wir auch in Europa als Theaterstück empfinden würden.
Gab es denn da Untertitel oder wie hat man das verstanden?
Ja, immer Übertitel. Also Untertitel als Übertitel.
Übertitel,
kann obendrin mitlesen, wobei viele Stücke sehr, sehr, sehr textlastig sind. Also das ist auch so ein Phänomen. Die spanische Sprache ist ja ohnehin eine ziemlich schnelle und wenn dann auch noch schnell gesprochen wird, dann kommt man mit der Übersetzung kaum nach. Aber die Art und Weise, wie in Heidelberg all das übersetzt wird, ist schon ziemlich grandios. Häufig Studentinnen, also Studierende und Studierende aus den Universitäten, die Übersetzer werden wollen und die das dann machen, Das ist hochqualifiziert und hochklasse. Und es führt auch dazu, dass dieses Festival extrem an die Brust gedrückt wird in dieser kleinen Stadt Heidelberg. Ich habe lange kein Festival mehr erlebt, wo das Publikum, wo die Stadt tatsächlich so sehr infiziert ist vom Festivalvirus.
Vielen Dank. Michael Lages war das mit einer Bilanz des Adelante Theaterfestivals, das diese Woche in Heidelberg stattgefunden hat. Sie zeigt uns eindrücklich, wie schnell eine vermeintlich offene Gesellschaft an ihre Grenzen stößt. So die Begründung des Berliner Theatertreffens, als man den Stückemarktpreis 2018 an die israelische Autorin Maya Arad Yasur vergeben hat. Amsterdam heißt ihr ausgezeichnetes Stück. Da flattert einer jungen israelischen Violinistin plötzlich eine Gasrechnung von 1944 in ihre Amsterdamer Wohnung, der Ausgangspunkt einer Spurensuche, die in die Zeit des Zweiten Weltkriegs führt. Auch der Terrorismus ist ein Thema der Autorin. So handelt Gott wartet an der Haltestelle von einer israelischen Soldatin und einer palästinensischen Krankenschwester, die ein Selbstmordattentat begeht. In Köln ist jetzt gestern Abend das neue Stück der Autorin auf die Bühne gekommen. Bomb, so der Titel. Und Christiane Enkeler war bei der Uraufführung dabei. Bla, 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 bla.
Musikalisch zumindest ist der Abend atmosphärisch komponiert. Aber beginnen wir mit dem Text und der Handlung. Naomi reißt sich als Kind die Haare aus, weil der Vater im Krieg ist. Der Vater entgeht bei einem Toilettengang einer Bombardierung seiner Einheit aus der Luft, zum Glück. Und der Nachbar ist der unglückselige Pilot, der die heimatlichen Fußtruppen aus Versehen beschießt. Der Autorin Maya Arad Yasur geht es nun erklärtermaßen vor allem um die künstlerische Repräsentation von Krieg und Trauma in der westlichen Kunstwelt. Deswegen wird die Handlung nicht gezeigt, sondern erzählt, aufgerollt von einer Gruppe von BeobachterInnen, die einer Performance der erwachsenen Naomi zusehen, die für all das künstlerische Zeichen gefunden hat. Wobei diese Performance imaginär stattfindet, hinter den Köpfen des Theaterpublikums und sich die Beobachter auf der Bühne immer wieder fragen, ist das überhaupt Kunst?
Ist es außerhalb der Zeit, ist es innerhalb der Zeit, ist es über der Zeit, ist es unter der Zeit, die Zeit, die ist da drunter.
Es tut weh, ja. Das wird jedem, der gekommen ist, um ihn zu sehen, im Magen liegen wie eine Waffe. Eine Granate?
Die Waffe werden ohne Ende. Ja, wie eine Granate, wie eine Bombe.
Der Text verhandelt mehrere Ebenen in verschränkten Szenenflicken, denen schon beim Lesen schwer zu folgen ist. Ästhetische und ethische Fragen, individuelle Erfahrung und künstlerische Abstraktion. Vielleicht ist das auch einfach ein bisschen viel.
Jene Kinder müssen nicht dort sein.
Wo ist das Gewissen desjenigen, der diese Schule in ein Munitionslager umgewandelt hat?
Das ist Krieg.
Ja, dann ist was abgefuckt in diesem Krieg.
Natürlich ist Krieg abgefuckt, und zwar jeder. Daher verortet die Autorin auch nichts konkret, was gut ist. Trotzdem wäre das bisher Genannte nun alles, was der Text hergibt, wäre er trotz der vielfachen Themen und szenischen Verschränkungen etwas arm an Erkenntnis und Tiefe. Im Text passiert aber noch viel mehr. Die Frage, ist das Kunst oder kann das weg, wird auch zur Frage, ist das Terror oder kann das bleiben? Sämtliche Figuren, einschließlich der KritikerInnen auf der Bühne, haben Schwierigkeiten mit dem Erkennen. Was ist Vorstellung? Was ist Wahrheit? Was ist Fakt? Was Fiktion? Also ist die Einheit am Boden Freund oder Feind? Ist es Blut, was aus dem Jutesack rinnt, den der Kriegskamerad des Vaters der Tochter Naomi mitbringt? Oder ist es Kirschsaft? Ist die zu bombardierende Schule ein Terroristennest oder voller Kinder? Diese Unschärfe im Blick ist unglaublich spannend und eigentlich auch sehr aktuell, aber sie rauscht nur so vorbei.
Es gibt hier keine Gefahr! Das ist ein Entenschießen!
Quack, quack, quack!
Bum.
Quack, quack!
Bum, bum!
Quack, quack!
Bum!
Quack, quack!
Bum, bum!
Sechs DarstellerInnen müssen in Kostümen zwischen Camouflage und Comic mit wenig innerer Haltungsänderung im kargen Bühnenbild herumflattern und turnen. Ein kleines Drehpodest mit Atombombenexplosion aus Pappe oder Sperrholz, verziert mit Neonröhren, umringt von weißen Plastikhockern. Daneben sitzt ein junges Mädchen im Cinderella-Kostüm, vermutlich weil auch Naomi in ihrer Kunstperformance hinter Glas agiert, von wegen Glassarg oder so. Haare ziehen sich als Bild durch den Abend, funktionieren technisch aber nicht. Das Mädchen springt Seil mit einem unhandlichen Riesenzopf. Eine Schauspielerin verliert die Zusatzhaare gleich am Anfang, einem anderen gelingt es am Ende nicht, den Zopf zu öffnen. Da übrigens, als der Kollege beispringt und Beziehung zwischen Menschen und Figuren aufscheint, wird es plötzlich interessant, liebevoll und berührend. Zum ersten Mal, ob Absicht oder nicht, transportiert der Abend Gefühl und Witz. Und endlich Fokus, als Ines Marie Westernströher einen längeren Monolog halten darf und sich das Trauma von Naomis Vater tatsächlich vermittelt.
Naomis Vater, er kommt zwar nach Hause zurück, aber er was? Er liebt sie nicht mehr? Er liebt einfach nicht mehr. Moment, ist das nicht so psychologisch?
Und ja, das ist dann mal psychologisch. Aber das ist nicht schlimm, weil es vorher nicht formal genug ist, um als ästhetische Form durchzugehen.
Christiane Enkeler berichtete über Bomb, ein Stück über Krieg und Kunst von Maya Arad-Yasur in Köln. Mit Kriegen hat sich auch der Schweizer Theatermacher Milo Rau beschäftigt. Im Kongo-Tribunal hat er zum Beispiel Opfer und Täter des Kongo-Kriegs zu einem zivilen Volkstribunal zusammengebracht. Eine seiner Rekonstruktionen von meist schrecklichen Ereignissen, die zu seinem Markenzeichen geworden sind. 10 Jahre lang hat Milo Rau als freier Regisseur gearbeitet. Seit 1,5 Jahren leitet er das Nationaltheater Gent. Und dort in Belgien probiert er eine Art Fusion von fester und freier Theaterszene. Bei Milo Rau in Gent hat jetzt die diesjährige Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft stattgefunden. Zum ersten Mal seit 25 Jahren haben sich damit die Theatermacher aus dem deutschsprachigen Raum nicht im deutschsprachigen Raum getroffen. Und ich habe den Vorsitzenden Harald Wolf gefragt, ob das daran liegen mag, dass Milo Rau für viele ein Vorbild ist.
Wir sind nach Gent gegangen, einmal, weil wir eingeladen worden sind. Aber ja, Gent ist im Moment etwas, was wir als Future Lab of European Theatre empfinden. Und zwar sowohl vom Antigent als auch vom Campo, die Kuppergitterie, das Verrollt und auch die Oper, die alle neue Modelle von Theater versuchen und neue Strukturen, eine, wie wir glauben, sehr zukunftskräftige Struktur ist. Milo Rau hat die Frage danach gestellt, wie kann das postnationale Stadttheater aussehen? Und das ist ja, was er faktisch betreibt.
Genau, er verbindet ja im Grunde die freie Theaterszene mit der festen. Ein Erfolgsmodell?
Ein großes Zukunftsmodell, würde ich denken. Diese Grenze zwischen Festen und Freien ist, glaube ich, sowieso mehr in der Diskussion als in der tatsächlichen Ästhetik. Das hat sich so viel vermischt und es ist strukturell richtig, das weiter voranzutreiben. Und natürlich ist es gerade jetzt richtig, es ist kein Zufall, dass es gerade jetzt ist, wenn so diese ganzen Nationalismen so wieder erstarken und die Spaltung der europäischen Gesellschaften, dass wir gerade jetzt natürlich dann endlich aus dem deutschsprachigen Sprachraum rausgehen, weil Kulturinstitutionen gerade in dem, wenn sie so international aufgestellt sind wie hier in Gent, sind das Orte für eine offene, liberale Gesellschaft, weil wir arbeiten sozusagen gegen und wir arbeiten an attraktiven Alternativen zu Nationalismus und zu autoritären Projekten. Und deshalb ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, hier zu sein.
Ich wollte Sie gerade fragen, was ein Theater für eine Rolle spielen kann in Zeiten, in denen in Thüringen ein von der AfD tolerierter Ministerpräsident gewählt wird und sich ja immer mehr gesellschaftliche Gruppen unversöhnlich gegenüberstehen. Kann Theater da zur Versöhnung beitragen?
Versöhnung nicht, aber was wir machen können, wir können suchen nach den Erzählungen, die wir gemeinsam noch teilen können oder nach der Mehrzahl von Erzählungen, die gesellschaftlich verhandelt werden müssen. Das ist unsere Aufgabe. Wissen Sie, diese ganzen rechten, autoritären Menschen treten auf und sagen, wir wissen, wie die Welt sein muss und die kann hier nur auf eine Weise sein. Und was wir hier gerade 3 Tage lang erlebt haben, ist etwas sehr, sehr Besonderes. Wir haben hier sehr viele, sehr bekannte, sehr einflussreiche, sehr große Theaterinstitutionen vertreten gehabt und alle deren Leiterinnen und Leiter saßen auf dem Podium und waren alle sehr, sehr auf der Suche, haben sich selbst sehr zur Verfügung gestellt, auch in die Schusslinie begeben und gesagt, wir wissen auch nicht, wie es gerade geht. Wir müssen gucken, wir sind mitten in einem Veränderungsprozess gesellschaftlich. Wir wissen nicht, wie es geht, aber wir wissen, es braucht Zuhören, es braucht Zeit. Wir wissen auch gar nicht, wo wir hingehen, aber wir versuchen das. Und hier ist eine Form von Offenheit im Umgang entstanden, die in sich eine riesige Qualität ist. Und die Zeiten, wo Theatermacher auftreten und sagen, wir wissen genau, hier geht's lang und das machen wir, sind institutionell ein Stück weit vorbei. Es gibt viel mehr die Leute, die sagen, wir verbinden uns mit anderen und wir gucken mal, wo es hinführt. Wir wissen es nicht. Wir sind in einem Transformationsprozess gesellschaftlich, in dem wir das Zuhören brauchen und das Aufeinanderzugehen auch. Und wir müssen suchen nach dem, was uns verbindet. Das war ja auch der Titel der Konferenz.
Wie kann denn Theater die Menschen erreichen, die es zurzeit nicht mehr erreicht?
Was wir machen und was wir machen müssen, ist die Theaterräume als wichtige Common Spaces der Zivilgesellschaft zur Verfügung stellen. Also immer die Erzählungen müssen stattfinden, die gesellschaftlich nicht hinreichend repräsentiert sind. Und dafür müssen wir es öffnen. Das hat was damit zu tun, wer über Programme entscheidet. Das hat was damit zu tun, wer über die Strukturen entscheidet oder wer sie benutzen kann. Und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Viele Theater versuchen das ja, sich da noch weiter zu öffnen. Für uns geht es darum, gerade jetzt in dieser Zeit der steigenden Repression, Freiheiten auszuweiten. Der Punkt ist zu gucken, dass nicht immer nur ein kleiner Ausschnitt von gut gebildeten, weißen Mittelschichtsmenschen überhaupt in die Position kommen, Geschichten zu erzählen.
Was waren denn dann für Sie die wichtigsten Ergebnisse und auch Erkenntnisse dieser Tagung?
Was ganz deutlich geworden ist, was wir im Moment, glaube ich, sehr dringend brauchen, ist eine neue Erzählung von Europa und eine neue Erzählung für Europa. André Wilkens vom European Cultural Foundation hat hier gesagt, sozusagen, das haben die im Amsterdam-Manifesto formuliert, lange Jahre war die Erzählung, dass Europa Frieden garantiert, die hat funktioniert, um es zusammenzuhalten. Und offensichtlich ist das jetzt nicht mehr attraktiv genug. Nachdem wir 70 Jahre Frieden haben, das ist Weltrekord für diese Region. Das gab es noch nie. Und die Leute vergessen offensichtlich, wie wichtig das ist. Aber dann müssen wir ein neues Narrativ finden, was Europa attraktiv macht. Und die Frage, die hier gestellt wurde, ist, was kann Kultur dabei tun? Barbara Gessler von der Europäischen Kommission hat sich sehr klar gewünscht, dass die Theater sich viel mehr einmischen. Und das betrifft auch den Austausch mit der europäischen Politik. Da wurde ein Mangel spürbar und da werden wir in der Zukunft dran arbeiten, diesen Austausch voranzutreiben. Wir haben ja eine große Austauschplattform, 40.000 Theatermitarbeiter treffen ihre Abgeordneten und vielleicht müssen wir die mal ausweiten auf die europäischen Abgeordneten. Das haben wir intern schon lange diskutiert, weil die Frage ist, was kann Kultur tun? Und Kultur kann suchen nach Geschichten für Europa, nicht als kuratorischer Auftrag, aber wenn sich Hunderte von Theaterschaffenden mit Hunderten von Politikern an Hunderten von Orten über Europa unterhalten, wird dabei ein Gefühl für Europa entstehen und das wird Rückwirkungen wiederum dann in die Spielpläne haben. Das wäre die Hoffnung.
Harald Wolf war das, der Vorsitzende der Dramaturgischen Gesellschaft, die ihre Jahrestagung diesmal im belgischen Gent veranstaltet hat. Masken und Figuren aus Holz oder Bronze, das verbindet man in der Regel mit afrikanischer Kunst. Eine Kunst, in der die Welt der Ahnen und Götter weiterlebte, denn die meisten Masken und Figuren galten als Schutz gegen böse Kräfte und Krankheiten. Wobei, die afrikanische Kunst schlechthin, die kann es natürlich gar nicht geben, zu unterschiedlich sind die nationalen Identitäten. Das New Yorker Metropolitan Museum widmet sich jetzt der Kunst einer bestimmten afrikanischen Region, und zwar der westlichen Sahelzone am südlichen Rand der Sahara. Wo sich heute der Senegal, Mali, Mauretanien und Niger befinden, da entwickelte sich ab dem 9. Jahrhundert nach Christus ein Netzwerk internationaler Handelsrouten, und dieses Netzwerk brachte der Region Reichtum und Kultur. Sascha Werner hat die Ausstellung in New York gesehen.
Niemand weiß genau, welche Funktion die 2 Meter hohe Steinskulptur einst erfüllte, die diese Ausstellung eröffnet. Sie hat die Form einer dickschenkligen Stimmgabel und gehört zu über 1000 ähnlichen Gebilden aus dem 8. Jahrhundert, die zu 93 Kreisen angeordnet an den Ufern des Gambia-Flusses gefunden worden sind. Die Figur einer Frau in einer Vitrine neben diesem Megalithen ist kaum daumengroß und vermutlich über 4000 Jahre alt. Ein Amulett vielleicht, ein Fruchtbarkeitssymbol, entdeckt in einem der Hügel, mit denen die frühesten Siedler der Sahelzone ihre Führer zu ehren pflegten. Diese frühen Siedler seien wandernde Hirtenvölker gewesen, so Kuratorin Alisa Lagama. Heute umfasst das Gebiet, das sie zwischen dem südlichen Ende der Sahara und dem Grasland bewohnten, Senegal, Mali, Mauretanien und Niger.
People who inhabited this space were very savvy about.
Diese Leute bemühten sich sehr darum, das fragile Gleichgewicht nicht zu stören, das zwischen ihnen und ihrer Umwelt herrschte. Es war wie ein graziler Tanz.
Aus diesem grazilen Tanz sind mächtige Reiche wie das antike Ghana und das antike Mali hervorgegangen. Zwischen dem 3. und dem 16. Jahrhundert beherrschten diese Völker den Handel mit Nordafrika. Gold war das begehrteste ihrer Exportprodukte, ein Material, das sie selber nur mäßig schätzten. Einen Luxus stellten für sie hingegen die Pferde aus dem Norden dar. Pferdedarstellungen ziehen sich wie ein Leitmotiv durch die Objekte in dieser Schau. Sie zieren Bronzeringe und Vasen, sie tragen üppig geschmückte Krieger aus Terrakotta.
In the West.
Die Vorstellung von afrikanischer Kunst ist im Westen zu oft auf Holzskulpturen reduziert worden. Wir betrachten sie losgelöst von ihrem historischen Kontext und sehen nur die formalen Qualitäten, die im frühen 20. Jahrhundert die moderne Kunst im Westen beeinflusste.
Modern Art in the West.
Pablo Picassos afrikanische Periode mag durchaus fruchtbar gewesen sein. Doch von der Vielfalt der Werke, die die Sahelkünstler hervorbrachten, hatte er wohl tatsächlich keine Ahnung. Ob abstrahiert, stilisiert oder überaus detailliert, ob Mensch, Tier oder etwas dazwischen, ob Miniaturen oder Monumente. Die versammelten Skulpturen und Gegenstände könnten aus geografisch weit auseinanderliegenden Gegenden stammen. Ein Grund für die relative Unbekanntheit dieses kulturellen Erbes ist der Mangel an schriftlichen Überlieferungen. Geschichte war eine mündliche Disziplin und die Rolle der Chronisten spielten die Griots, die Sänger. Erst arabische Reisende berichten ab dem 7. Jahrhundert in schriftlicher Form von den prächtigen Höfen, wo sich Potentaten mit Kostbarkeiten umgaben. Von den fein gearbeiteten Stoffen, in die sie sich kleideten und über die man in dieser Ausstellung nur staunen kann. Da ist ein Zepter aus Elfenbein, das einem Fliegenwedel gleicht. Da ist eine hölzerne Kopfstütze, die mühelos Robustheit und Eleganz verbindet. Wenn heute von den Ländern der Sahelzone die Rede ist, machen meistens alle Beteiligten besorgte Gesichter. Der Klimawandel führt zur beschleunigten Versteppung weiter Gebiete. Politische Extremisten bedrohen nicht nur, aber auch Kulturgüter. Bilder von Flüchtlingsströmen verdrängen jegliche Gedanken an eine gloriose Vergangenheit. Diese Ausstellung ist ein Aufruf zum Gegenteil. Hier werden Zivilisationen gefeiert, denen nicht das Mitleid, sondern die Ehrfurcht der ganzen Welt gebührt.
Sascha Werner war das über die Ausstellung Sahel im Metropolitan Museum in New York. Die Oscarnacht steht bevor. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Jörg Wiesler.
Ja, gewöhnlich gibt's ja schon im Vorfeld Kritik an den Oscars in Los Angeles und an den Nominierten. Nun natürlich auch, zu weiß, zu männlich, zu kommerziell, das ist die Einschätzung vieler. Da ist es doch gut, dass es auch alternative Preise gibt. Heute Nacht wurden am Strand von Santa Monica die Independent Spirit Awards vergeben. Die zeichnen Filmproduktionen aus, die nicht mehr als 22,5 Millionen Dollar gekostet haben. Viele der Independent Awards gingen allerdings auch an Oscar-Favoriten. Den für den besten Film international bekam der koreanische Film Parasite. Der Thriller von Regisseur Bong Joon-ho ist auch der große Favorit im Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar. Und Oscar-Anwärterin Renée Zellweger holte mit ihrer Rolle in der Judy Garland-Filmbiografie wie Judy den Spirit Award als beste Hauptdarstellerin. Ja, die schlechtesten Filme haben natürlich auch ihren Preis, die Goldene Himbeere nämlich. Nominiert sind in diesem Jahr unter anderem das Filmmusical Cats und der Actionstreifen Rambo Last Blood. Neu ist in diesem Jahr die Kategorie Rücksichtslose Missachtung von Menschenleben und Gemeingut. Dort treten gewalttätige Streifen wie Hellboy, eben Rambo und Joker an. Joker ist bei der Oscar-Gala heute Nacht mit 11 Nominierungen der große Favorit, auch als bester Film. Es lebe also die Pluralität. Morgen hören Sie hier in Kultur heute, an wen die Oscars dann gingen. Und noch eine im Vorfeld der Oscars-Auszeichnung. Die vielfach preisgekrönte deutsche Kamerafrau Judith Kaufmann, das Auge von Filmen wie Die Fremde und Der Junge muss an die frische Luft, hat in Los Angeles das erstmals verliehene Michael-Ballhaus-Stipendium bekommen. Und auch Judith Kaufmann, die selbst Mitglied der Film Academy ist, übt Kritik an der Oscar-Nominierung. Sie beklagt den Mangel an Frauen in Sparten wie Kamera und Regie, wo in diesem Jahr wieder nur Männer nominiert sind. 3 Monate lang, von April bis April, kann die Kamerafrau nun in der Villa Aurora leben und arbeiten, wo einst der Schriftsteller Leon Feuchtwanger im Exil wohnte. Heute ist das Haus eine Künstlerresidenz und Stätte für den deutsch-amerikanischen Kulturaustausch. Einer wird heute Nacht nicht dabei sein. Der Schauspieler Orson Bean ist mit 91 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles gestorben. Bean war durch dutzende Rollen in Film und Fernsehen bekannt, unter anderem in der Western-Serie Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Der Sturm Sabine hat auch kulturelle Folgen. Die frisch gekürte europäische Kulturhauptstadt Galway hat ihre Auftaktveranstaltung wegen schlechten Wetters abgesagt. Und auch im Norden und Westen Deutschlands bleiben Theater geschlossen und werden Konzerte gestrichen.
Ja, und der Sturm Sabine ist auch nochmal Thema bei den Informationen am Abend. Das war Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.